Nach diesen Worten begeben sich der Hauptmann und der Ebal hin zur Yara und ersuchen sie, dass sie ihnen die zwei bewussten Gedächtniszeichen vorweisen möchte. Und die allerliebste Yara greift sogleich in den großen Sack ihrer Schürze, geht den beiden entgegen und sagt: Da, sieh her, du mein lieber Julius. Hier sind die beiden Gedächtniszeichen, leibhaftig. Glaubst du's nun? Und wirst du einmal aus deiner ewigen Furcht heraustreten? Sagte der Hauptmann: Ja, du meine allerliebste und allerzarteste Yara, mein Glaube steht nun fester denn dieser Berg, und meine lästige Furcht ist mit Hilfe des allmächtigen Herrn auch für immer dahin. Des kannst du nun vollends versichert sein. Aber deine Gedächtniszeichen sind auch von einem unschätzbaren irdischen Werte. Die Muschel samt ihrem Inhalte wiegt den Wert von ganz Jerusalem auf, denn sie enthält 24 Perlen von der Größe eines kleinen Hühnereis, von denen eine 100.000 Pfunde Goldes wert ist, welchen Wert aber dieser höchst harte, durchsichtige und schöner denn der Morgenstern leuchtende Stein hat, dafür hat die Erde keinen Maßstab. Kurz, du bist nun nicht nur geistig, sondern auch irdisch, das reichste Mädchen in der Welt. Wahrlich, du bist nun reicher, denn alle Könige und Kaiser der ganzen Welt zusammen. Wie kommt dir das nun vor? Sagt die Yara ganz bescheiden. Das kommt mir gerade so vor, als hätte ich nichts. Und diese zwei Gedenkzeichen haben für mich keinen anderen Wert, als allein den, für den ich sie genommen habe, nämlich als Erinnerung an die unbeschreiblichen Wundertaten Gottes, an uns armen, schwachen und sündigen Bewohnern der Stadt und Gegend Genezareth. Der Herr wird nicht immer leiblich in unserer Mitte verbleiben, wie er es mir schon gestern recht klar gesagt hat. Aber diese Zeichen werden uns allzeit lebendigst an ihn in unseren Herzen erinnern und unsere Liebe zu ihm von neuem anfachen. Das ist meine Meinung. Aber der Herr hat mir noch ein Zeichen hinterlassen aus dieser Wundernacht, die für mich eigentlich der allerhellste Tag war. Dieses Zeichen bleibt auch bei mir sichtbar und späterhin unsichtbar, bis er nach einer gewissen Zeit, so ich mich dessen Wert erhalten werde, mir wieder sichtbar werden wird. Fragte der Vater Ebal: Nun, und wo hast du dieses Zeichen? Magst es uns nicht sehen lassen? Sagte Yara, neben der sich der Engel Raphael befindet. Da, bei mir, da steht es. Wenn du nichts dagegen hast, sagt Ebal, der den Engel vom Kopfe bis zum Fuße mit seinen Augen betrachtet. Das ist freilich ein noch köstlicheres Angedenken. Aber ich fürchte, dass du in diesen gar zu schönen Jüngling viel zu früh bis über die Augen und Ohren verliebt wirst. Und so er dir dann unsichtbar wird, Da wirst du dann auch vor lauter Traurigkeit blind und taub werden, sagte die Yara. Oh, sorge du dich um etwas anderes. Wehe einmal Gott, den Herrn, also liebt wie ich. Für den sind auch alle Schönheiten der Himmel so gut, als wären sie gar nicht vorhanden. Ich aber habe den Jüngling auch sehr lieb, denn er ist sehr weise und überaus stark, mächtig und geschwinde, fragte der Hauptmann sagend. Wo ist er denn hergekommen? Ich weiß mich nicht zu erinnern, ihn je in Genezareth gesehen zu haben. Und doch ist er ganz nach der Weise dieses Ortes bekleidet. Ich bewundere seine überaus reinen, zarten und dabei überaus weichen Züge. In seinem Wesen liegt ein wahrer Zauber, voll der höchsten Anmut. Wie zart, weich, rein und überaus wohlgestaltet nur seine Füße sind. Das reine Beinkleid bis zu den Knien reichend, das blendend weiße Hemd und das über seine Schultern nachlässig hängende, faltenreiche Mäntelchen aus einem blauen Stoffe steht ihm aber auch so ausgezeichnet gut, dass man sich wahrlich nichts Geschmackvolleres denken kann. Und das runde Hütchen auf seinem Haupte ziert seinen wunderschönsten Kopf schon auf eine Weise, die sich gar nicht beschreiben lässt. Wahrlich, diesen allerholdesten Jünglinge könnte ich keine Bitte verweigern. Der könnte mir ein Kaisertum ungestraft nehmen, wenn er mich dafür nur liebte. Nein, je länger ich diesen Menschen betrachte, desto schöner und anziehender kommt er mir vor. Seine Eltern sind wahrlich glücklich zu preisen, solch einen Sohn zu besitzen. Und du, meine allerliebste Yara, kannst dich für solch ein Geschenk wohl für überselig preisen. Wäre noch ein solcher Junge irgend in der Welt zu haben, wahrlich, ich gäbe alle meine Schätze und großen Güter darum. Aber was willst du mit diesem schönsten Jünglinge nun machen? Du bist zwar auch ein gar wunderschönes liebes Mädchen, aber der Jüngling übertrifft dich an Schönheit dennoch um vieles. Du gehst nun erst ins 13. Jahr und der Jüngling wird 16 haben. So er dein Gemahl wird, nun, so lasse ich mir's wohl gefallen. Bleibt er aber nur als ein Gespiele von dir, dann wird dein leicht zündbares Herzchen sicher bald in große Verlegenheiten kommen. Aber sage du uns dennoch, wozu du ihn verwenden wirst, sagt die Yara. Ihr redet nach eurem Sinne, weil ihr den Geist nicht kennet. Dieser Jüngling wird bis in mein 16. Jahr mein Beschützer und Führer sein und wird mich unterweisen in der Weisheit der Himmel Gottes und euch auch, so ihr ihn werdet hören wollen, sagt der Hauptmann. Nach dem 16. Jahre aber wird er dann wohl dein Gemahl werden, sagte die Yara. Oh, du mein lieber Julius, das war einmal wieder eine Frage von dir, für die ich dir keine Verbeugung machen kann. Habe ich dir denn nicht schon gleich anfangs gesagt, dass dieser Jüngling nach meinem 16. Jahre mich verlassen wird auf eine Zeit lang, wie es der Herr bestimmt hat, was mir auch nichts machen wird, denn mein Herz gehört vollkommen dem Herrn. Der mir bleibet ewiglich. Ist aber mein Herz ein Eigentum Gottes, so kann es nicht auch dabei das Eigentum eines anderen werden, sagt Ebal. Ja, ja, meine allerliebste Tochter, du hast wohl nun ganz recht. Aber deine Jahre sind noch nicht da. Wenn sie aber kommen werden, dann wirst du mit deinem Fleische in starke Kämpfe geraten. Wohl dir, so du ihrer Meisterin wirst. Sagt dazu auch der Hauptmann: Ja, ja, der Vater hat recht. Du bist nun noch nur ein Kind. Und es brennt schon in deinem Herzchen wie in einem Kalkofen. Jetzt hat es nach seinem Verlangen freilich das Höchste und kann sich nach nichts Geringerem mehr sehnen. Aber wenn dieses Höchste sich, um dich auf eine nötige Selbstprobe zu stellen, von deinem Herzen zurückziehen wird, dann wird dein Herz liebehungrig werden und wird es lange der höchsten Speise entbehren, dann wird es bald nach anderen Gegenständen seine langen Arme auszustrecken beginnen, um sich zu sättigen. Denn wieder auch schmerzlich ist der Hunger des Magens, so ist aber der liebe Hunger dennoch um 1000-mal schmerzlicher. Nehmen wir nur einen Feldherrn, der ein liebloser Tyrann seiner Untergebenen ist. Alle werden sich in einem verzweifelten Zustande befinden, und wo sie für ihn in den Kampf gehen sollen, da werden sie sich dem Feinde ergeben, um sich dadurch ihres lieblosen Herrn zu entledigen. Zeigt aber ein weiser Feldherr, dass er seine Untergebenen liebt, wie ein Vater seine Kinder, dann mag ein Feind kommen, und sie werden sich mit allem Mute und mit der größten Selbstverleugnung für ihren geliebten Feldherrn bis auf den letzten Blutstropfen schlagen und werden den Feind vernichten. Ja, du meine allerliebste Jara, die Liebe ist ein gar mächtig Ding, und das bedarf stets einer weisen Leitung, so es sich am Ende nicht selbst aufzehren soll. Sagt nach einer Weile die Jara nachdenkend: Ja, ja, du magst da nicht ganz Unrecht haben. Aber das muss man aber ja beim Herrn doch annehmen, dass er kein tyrannischer Feldherr über ein ihn über alles liebendes Herz sein wird, sagt Julius. Das eben nicht. Aber wie ich mich erinnere, was er geredet hat, die heutige Nacht mit dir, er ist und bleibt Gott, dem sich der menschliche Geist erst dann vollkommen nähern kann, wenn er sich den ihm verliehenen Kräften zufolge selbst gestaltet, gebildet und gefestet hat, während welcher Selbstbildungsperiode er von ihm ganz unbeachtet gelassen wird. Wenn aber also, dann ist Gott in solch einer Periode ein notwendiger Tyrann mit verbundenen Augen und fest verstopften Ohren und wird bei dir solche dir von ihm selbst angekündigte Periode kommen? Dann, meine allerliebste Yara, werden wir darüber weiterreden, sagte die Yara. Ich vertraue und glaube fest, dass er mich auch dann nicht völlig verlassen wird, sagte der Hauptmann. Das wird er wohl kaum, weil du schon viel vor uns allen voraus hast. Aber du wirst bei deiner großen Liebe zu ihm auch eine kleine und kurz dauernde Verlassung, weltengroß und schwer, fühlen. Aber nun gehen wir hin zu ihm, denn er scheint etwas vorzuhaben.